Deutschlandfunk. Hintergrund.
BRICS-Gipfel in Südafrika. Schwellenländer fordern neue Weltordnung. Von Leonie March.
In Südafrika waren Vertreter der BRICS-Staaten in der letzten Zeit allgegenwärtig. Die Außenminister von Brasilien, Russland, Indien und China trafen sich in Kapstadt mit ihrer südafrikanischen Kollegin. Wirtschaftsvertreter, Sicherheitsexperten, Wissenschaftler und junge Delegierte kamen zu Tagungen zusammen. Vorbereitungen auf das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 5 BRICS-Länder vom 22. bis zum 24. August in Johannesburg. Professor Fulufelo Netswera kann es kaum erwarten. Er lehrt an der Durban University of Technology und hat vor 2 Jahren das BRICS Research Institute gegründet.
It has become a movement. Everybody who's doing BRICS-related research work.
Das ist eine richtige Bewegung geworden. Alle, die Forschung mit BRICS-Bezug betreiben, schließen sich uns an. Akademiker aus allen 5 Staaten haben sich zunächst mit den Themen Multilateralismus und Unternehmertum beschäftigt. Dazu kommen jetzt Klimawandel, Finanzen, öffentliche Verwaltung, Frieden und Sicherheit. Wir haben bereits in diesem Jahr die Ziele erreicht, die uns bis 2024 gesetzt wurden.
Reached the outputs, outcomes that the funder had set for us for 2024.
Ein solcher Elan ist bei vielen BRICS-Institutionen und Treffen zu spüren. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Über 40% der Weltbevölkerung leben in den 5 BRICS-Ländern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Sie tragen mittlerweile mehr zum globalen Bruttoinlandsprodukt bei als die G7-Staaten, die etablierten Industrieländer. Das könnten diese nicht länger ignorieren, sagt Netswera. Tatsächlich wurden die BRICS bei ihrer Gründung 2009 vom Westen eher belächelt. Diese Zeiten sind nun vorbei. Nicht nur wegen der Wirtschaftskraft der 5 Staaten, sondern auch, weil ihre geopolitische Bedeutung zunimmt. Statt einer Welt, die von einigen wenigen Supermächten dominiert wird, streben die BRICS eine multipolare Ordnung an. Mit Russland haben sie allerdings ein Mitglied in ihrer Mitte, das einen Angriffskrieg gegen ein Nachbarland führt. Das bringt die anderen BRICS-Staaten in Bedrängnis. Auch Südafrika, das derzeit den Vorsitz der Gruppe innehat. Netswera sieht diese Herausforderungen positiv, zumal der BRICS-Zusammenschluss für viele andere Schwellen- und Entwicklungsländer attraktiv zu sein scheint.
Ich halte Südafrikas BRICS-Präsidentschaft für eine der interessantesten. Zum einen ist die Kluft zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden derzeit besonders groß. Das liegt auch am Krieg in der Ukraine. Gleichzeitig wollen über 20 Staaten den BRICS beitreten.
Die Erweiterung des Bündnisses ist eines der Hauptthemen des Gipfels. Außerdem eine stärkere Unabhängigkeit vom US-Dollar. An der Universität von KwaZulu-Natal hat Südafrikas BRICS-Sonderbotschafter Anil Suklal eine flammende Vorlesung gehalten. Eine geopolitische Geschichtsstunde für die Studenten. Über die Gründung der Vereinten Nationen, die internationalen Machtverhältnisse und die Entscheidung der 4 großen Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien und China, 2009 eine Allianz zu schmieden. Ein Jahr später wurde Südafrika Mitglied der BRICS. Deren offizielles Ziel? Eine Reform der herrschenden Weltordnung.
Now if you look at the current so-called Western-dominated liberal order.
Die gegenwärtige, vom Westen dominierte sogenannte liberale Ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, existiert bis heute. Dabei hat sich die Welt seit 1945 dramatisch verändert. Damals herrschten in fast allen Ländern Afrikas noch die Kolonialmächte. Andere haben darüber entschieden, wie die Welt gestaltet werden soll. Über geopolitische Architektur, globale Sicherheitsstruktur, internationale Finanzinstitutionen wie die Weltbank und Handelsbeziehungen durch die Welthandelsorganisation. Seitdem üben diese Länder ihre Autorität aus, obwohl wir in Afrika seitdem unsere Unabhängigkeit errungen haben.
And over the years they continue to assert their authority even though we became independent.
Seit Jahren fordert Südafrika einen permanenten Sitz im Weltsicherheitsrat, auch als Vertreter des afrikanischen Kontinents. Indien und Brasilien streben ebenso einen Sitz an, inklusive Vetorecht. Das gemeinsame Ziel der BRICS-Staaten sei nicht die Abschaffung, sondern eine grundlegende Reform der Vereinten Nationen, betont Anil Suklal.
The General Assembly, what it was set out to do in terms of being a voice for all countries equally.
Die UN-Generalversammlung wurde gegründet, damit alle Staaten eine gleichberechtigte Stimme haben. Aber das ist nicht der Fall. Die großen Weltmächte üben einen unangemessenen Einfluss und Druck aus. Kleine Länder fühlen sich davon eingeschüchtert. Wir müssen uns wieder auf die Gründungsprinzipien der UN-Charta besinnen. Momentan werden sie politisiert und selektiv angewendet. Wenn alle sie respektieren, werden wir eine inklusivere und dynamischere Generalversammlung erleben, in der alle Länder ihre Sicht darlegen können, selbst wenn sie von der der großen Mächte abweicht.
Eine Rückbesinnung auf die UN-Charta ist ein nobles Ziel. Allerdings ist die Forderung kaum damit zu vereinbaren, dass Russland als Mitglied der BRICS mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine gegen die Charta verstößt. Nur Brasilien hat bislang für alle UN-Resolutionen in Bezug auf Russland gestimmt. China und Indien haben sich enthalten. Allerdings stimmten sie für eine Resolution, die die Formulierung einer Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine beinhaltet. Südafrika enthielt sich auch in diesem Fall. Diese offiziell neutrale Position gegenüber Russland wird von Südafrikas westlichen Verbündeten scharf kritisiert. Bei der Vorlesung nahm BRICS-Sonderbotschafter Suklal dazu Stellung.
Die Russia-Ukraine War, that's a US proxy war.
Zunächst einmal ist das ein US-Stellvertreterkrieg. Die NATO wurde nach Ende des Kalten Kriegs nicht aufgelöst, sondern sogar erweitert. Damit hat der Westen seine Vereinbarungen mit Russland gebrochen. Das bringt mich zu der Frage, wer den Krieg antreibt und wer Frieden schaffen will. Erstmals in der Geschichte sind afrikanische Regierungschefs zu einer Friedensmission nach Europa gereist. Chinas Präsident Xi hat einen Friedensplan vorgelegt. Brasiliens Präsident Lula versucht zu vermitteln. Indiens Premierminister Modi hat Vorschläge unterbreitet. Es gibt keine Beweise dafür, dass einer der BRICS-Staaten Waffen liefert. Aber wir wissen, dass der Westen Waffen im Wert mehrerer Milliarden US-Dollar in diesen Konflikt pumpt.
Südafrika war empört, als der US-Botschafter behauptete, es habe Waffen an Russland geliefert. Es versuchte, eine Militärübung mit Russland und China zu rechtfertigen. Und es lavierte lange um die Frage einer möglichen Festnahme von Russlands Präsident Wladimir Putin herum. Hintergrund ist der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs. Putin werde nun nur virtuell am BRICS-Gipfel teilnehmen, aber an allen Diskussionen beteiligt, betonte Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor bei einer Pressekonferenz in Johannesburg. Sichtlich bemüht, den Eindruck einer anti-westlichen Ausrichtung der BRICS zu entkräften.
I don't think we see BRICS as being pro-Russia or anti-Western.
Aus unserer Sicht ist BRICS weder pro-russisch noch anti-westlich. Das zu behaupten, wäre einfach falsch. Ich habe oft betont, dass die westlichen Handelspartner für Südafrika sehr, sehr wichtig sind. Es gibt gewisse Prinzipien und Werte, die die BRICS miteinander verbinden und die wir gemeinsam verfolgen. Nichts davon zielt darauf ab, sich irgendwen zum Feind zu machen. Wir glauben an eine Welt, die gemeinsam für das Allgemeinwohl arbeitet. Eine Welt, die repräsentativ ist und Möglichkeiten für uns alle bietet.
Das Statement spiegelt das Dilemma der südafrikanischen Außenpolitik wider. Das Ende des rassistischen Apartheid-Regimes und der Beginn der Demokratie waren das Ergebnis von Verhandlungen, die einen Bürgerkrieg verhinderten. Südafrika sieht sich seitdem auch international bei Kriegen und Konflikten in der Vermittlerrolle. Die neutrale, blockfreie Haltung hat also Tradition. Aber sie wirke mittlerweile defensiv und widersprüchlich, weil sie nicht durch nationale und strategische Interessen begründet werde, kritisiert Sanusha Naidu vom Institute for Global Dialogue. Das betrifft auch Südafrikas Positionierung innerhalb der BRICS. Russlands Krieg gegen die Ukraine wirft für das Bündnis grundsätzliche Fragen auf. Interne Machtkämpfe zwischen den 5 Staaten und Gebietsansprüche werden deutlicher.
So I think you can't ignore the fact that Wir können die Tatsache nicht ignorieren, dass China der dominante Akteur ist. Die Frage ist auch, in welchem Umfang China die geplante BRICS-Erweiterung nutzt, um seine Dominanz innerhalb des Bündnisses auszubauen. Das macht Indien und auch Brasilien nervös. Südafrika muss verstehen, dass es hier nicht nur um die Wirtschaftskraft geht, sondern auch darum, wie man seinen Einfluss, seine Softpower geltend macht. Und in diesem Punkt hat Südafrika aus meiner Sicht Chancen verpasst.
Die anderen BRICS-Staaten würden sich wesentlich strategischer positionieren, sagt Naidu. Beispielsweise betone Südafrika zwar immer die Bedeutung Afrikas und des globalen Südens, es agiere aber nicht entschlossen genug.
Südafrika hatte die Chance zu sagen, dass es nicht für den gesamten Kontinent sprechen kann und dass Afrika daher als Block in die BRICS-Gruppe einbezogen werden solle. Das hat es nicht getan. Indien positioniert sich dagegen eindeutig als Stimme des globalen Südens. Und Indien unterstützt die Afrikanische Union auch dabei, ein Blockmitglied der G20 zu werden, so wie die EU. Das könnte auch Teil einer Strategie Indiens sein, um den eigenen geopolitischen Status zu verbessern und China in Afrika zurückzudrängen.
Diese internen Konfliktlinien sollen einer Erweiterung der BRICS jedoch nicht im Weg stehen. Laut Südafrikas Außenministerin haben 23 Staaten offiziell ihr Interesse an einem Beitritt bekundet, viele andere informell nachgefragt. Dabei ist für die Bewerber noch gar nicht klar, welche Regeln und Kriterien für eine Aufnahme gelten. Dazu kommt die skeptische Haltung Indiens und Brasiliens. Auf der Pressekonferenz in Johannesburg wurde Naledi Pandor explizit danach gefragt.
Wir haben unter uns Außenministern ausführlich miteinander diskutiert. Über einige Aspekte waren wir uns einig, über andere nicht. Ich denke nicht, dass Indien und Brasilien dabei hervorgehoben werden sollten. Wir sind uns alle einig, dass wir eine Erweiterung akzeptieren. Es ist daher nicht länger nötig zu sagen, dieses Land zögere und jenes nicht. Die Länder werden beim Gipfeltreffen für sich selbst sprechen. Ich erwarte, dass die politischen Führer ihre abschließende Sicht darlegen werden und hoffe, dass wir dieses Thema dann abschließen können.
Wieder einmal demonstrierte Geschlossenheit. Auf der Liste der 23 Bewerberstaaten stehen regionale Schwergewichte wie Ägypten und Nigeria, Argentinien und Bolivien, Thailand und Indonesien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ihre Motivation ist unterschiedlich. Der globale Süden ist unter dem Eindruck der Corona-Pandemie näher zusammengerückt. Andere Staaten suchen in der aktuellen geopolitischen Situation Schutz oder verfolgen wirtschaftliche Interessen. Und Länder wie Kuba, Weißrussland oder Venezuela interessiert eine anti-westliche Ausrichtung. Die BRICS-Staaten müssten darauf achten, ihr existierendes Bündnis durch eine Erweiterung nicht zu schwächen, warnt Sanusha Naidu.
All of the countries, including South Africa, would want it to be in phases.
Alle Länder streben eine schrittweise Erweiterung an. Indien, Brasilien und Südafrika liegt besonders daran. China und Russland haben strategische politische Gründe für einen schnelleren Aufnahmeprozess. Aber zunächst müssen die 5 Kernstaaten ihre eigene institutionelle Identität und Architektur definieren. Wer hat das letzte Wort? Welche Rolle spielen bestehende bilaterale Bündnisse? Was ist verhandelbar und was nicht? Das alles ist noch nicht geklärt. Die Expansion birgt das wohl größte Konfliktpotenzial für die BRICS, denn sie sind sich über diese Themen nicht einig.
They are not on the same page on these issues.
Regionale Interessen, wirtschaftliche Ziele und politische Überzeugungen rücken in den Vordergrund. Dabei geht es beispielsweise um konkurrierende Vormachtansprüche im Indopazifik, um Vorbehalte Brasiliens gegen eine Mitgliedschaft Venezuelas, um Südafrikas Haltung zum Westsahara-Konflikt und gegenüber Marokko. Und auch um Sicherheitsfragen, sagt der Leiter des BRICS Research Institute, Fulufelo Netzwera.
Wir sprechen zwar generell über die Sicherheit der Mitglieder und über wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber wir agieren nicht auf der gleichen Ebene wie die EU oder die NATO. Können wir gegenseitig für unsere Sicherheit garantieren? Wie reagieren wir im Falle eines Krieges zwischen der NATO und einem BRICS-Staat? Wie gehen wir mit Bewerbern wie der Türkei um, die der NATO angehören? Können Sanktionen gegen Staaten verhängt werden, die gegen die Prinzipien des Bündnisses verstoßen? Das sind zentrale Fragen, die noch beantwortet werden müssen. Die erweiterte Mitgliedschaft wird darüber entscheiden, in welche Richtung sich BRICS entwickelt, welchen Wert das Bündnis hat und welche Rolle es in internationalen Angelegenheiten spielt.
Noch ist die Struktur des BRICS-Bündnisses im Aufbau. Einige Institutionen wurden bereits gegründet, darunter die New Development Bank, die bislang in erster Linie Entwicklungsprojekte finanziert. Sie hat bereits neue Mitglieder aufgenommen: Ägypten, Bangladesch, Uruguay und die Vereinigten Arabischen Emirate. Andere sind interessiert, teils explizit, um die Konsequenzen westlicher Sanktionen abzufedern. Zunächst soll der Anteil internationaler Transaktionen in den Währungen der BRICS-Staaten steigen. Eine gemeinsame Währung ist Zukunftsmusik, aber die Dominanz des US-Dollars wollten die fünf Staaten trotzdem brechen, sagt Professor Netzwerer.
The US-Dollar has played its role.
Der US-Dollar hat seine Rolle gespielt, so wie das britische Pfund oder der Gulden auch. China und Russland haben bereits bilaterale Abkommen, ebenso Indien und Russland. Natürlich gibt es dabei auch Probleme, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass BRICS ein solches System braucht. Verhandlungen müssen geführt und Vorbehalte ausgeräumt werden. Denn wir wollen ja nicht in die gleiche Falle tappen wie schon beim US-Dollar. Beispielsweise, indem dann auf einmal der Yuan dominiert. Das Finanzsystem darf die Souveränität unserer Staaten nicht beeinträchtigen. Aber all das wird und muss geschehen. Die Zeiten diktieren, dass sich etwas verändert.
Das ist Konsens innerhalb der BRICS. Und Südafrikas Sonderbotschafter Anil Suklal zufolge werden sich diese strukturellen Veränderungen auf wirtschaftlicher und politischer Ebene weltweit auswirken.
BRICS ist zu einer starken globalen Kraft geworden, die die Welt verändert. Dieser Wandel kommt nicht freiwillig. Wir werden eine tektonische Veränderung in der globalen geopolitischen Architektur sehen, und zwar beginnend mit dem diesjährigen Gipfel in Südafrika.
Etwas nüchterner sieht Sanusha Naidu vom Institute for Global Dialogue die Aussichten.
Aus den Gesprächen, die ich geführt habe, höre ich heraus, dass Indien bei diesem Gipfeltreffen nur sehr schwer davon zu überzeugen sein wird, Kriterien und Modalitäten für die Erweiterung festzulegen. Das Interesse an BRICS ist so groß, weil die bisherigen Gatekeeper-Institutionen an Vertrauen und Glaubwürdigkeit verloren haben. Aber lassen wir uns nicht dazu hinreißen, die BRICS für die einzige Alternative zu halten. Das Bündnis könnte auch noch im und vom globalen Süden herausgefordert werden.
Neue Bündnisse könnten entstehen, beispielsweise unter der Führung Indiens. Der langfristige Einfluss der BRICS in der fluiden geopolitischen Lage ist also noch unklar. Viel wird von möglichen Weichenstellungen beim Gipfeltreffen in Südafrika abhängen.
Das war der Hintergrund. BRICS-Gipfel in Südafrika. Schwellenländer fordern neue Weltordnung. Von Leonie March. Redaktion Nina Vogt.